In 6 Punkten möchte ich gerne dieses Thema entfalten. Das erste, die Würde des Menschen begründet sich im biblischen Menschenbild. Die grundlegende Frage nach der Menschenwürde ergibt sich nämlich aus dem biblischen Schöpfungsbericht. Gott hat am Ende seines kreativen Schöpfungswerkes den Menschen geschaffen. Nur nach seiner Erschaffung heißt es, und siehe, es war sehr gut. Bisher war schon alles gut. Alles, was geschaffen ist von Gott. Aber der Mensch, das war dann wirklich sehr gut. Und damit war dann auch die Schöpfung vollendet. Da war der Schlussstein gesetzt. Der Mensch ist von Gott geschaffen. Er ist nicht ein Produkt des Zufalls. Er hat nicht sich so im Laufe der Jahre, Jahrzehnte oder gar Jahrtausende und manche meinen ja gar Jahrmillionen so entwickelt nach dem Motto immer höher, immer schneller, immer weiter, immer veredelter. Nein, er ist so, wie er ist. Gewollte Absicht Gottes, von Gott kreiert, nach Gottes Plan gemacht. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er ist ein direktes Abbild des schöpfungsgewaltigen Gottes. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, so wird es im Psalm 8 gesagt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Darin liegt die Würde des Menschen begründet. Der Mensch ist Gottes Mensch. Und daraus schließe ich, wer sich am Menschen vergreift, der vergreift sich an Gott. Wer sich am Menschen vergreift, der pfuscht Gott ins Handwerk. Und wozu ist dieser Mensch da? Der lebendige Gott, der Schöpfer, hat ihm sozusagen Prokura erteilt, Handlungsvollmacht. Aber wie bei einem echten Prokuristen ist es dann so, wenn einer Handlungsvollmacht bekommt, dann bekommt er natürlich auch Beauftragungen dazu. Und die allererste Beauftragung an die Menschen lautet, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Das ist das erste Wort Gottes an die Menschen, das uns überhaupt überliefert ist. Heute wird ja viel über Natur- und Umweltschutz geredet, über Schöpfungsverantwortung, über politische Verantwortung. Und hier steht als Erstverantwortung die Priorität 1 wirklich fest. Du Mensch sollst fruchtbar sein. Du Mensch sollst dich vermehren. Du sollst das, was ich Gott getan habe, weiter tun. Menschen zeugen, Menschen gebären. Darum ist der Mensch erschaffen als Mann und Frau, also zwei Geschlechter, binär, wie man das so heute sagt. Vor einigen Wochen ging ja die Nachricht um die Welt, wir hätten jetzt so als Menschen diese 8-Milliarden-Grenze geknackt. Und nicht wenige verbinden damit ja die Sorge, es könnten irgendwie zu viele Menschen auf dieser Welt leben wollen. Auch wenn man ja inzwischen merkt, dass die früheren Prognosen, dass das alles so explosionsartig weiter wachsen würde, sich so nicht erfüllen. Aber ich sage im Blick auf Gottes Wort in 1. Mose 1, es wird auf dieser Welt nie zu viele Menschen geben. Gott hat keine Höchstzahl eingebaut und die Weisung gegeben, diese möglichst nicht zu überschreiten. Kann man ja sagen, ja gut, er wusste das vielleicht nicht damals, als er die Menschen erschaffen hat. Oder doch, gewiss, natürlich. Seine Weitsicht, Gottes Weitsicht übersteigt all unser Denken. Er hat es damals vielleicht nicht wissen können, denkt man, was das alles mit sich bringt. Aber das wäre wirklich zu gering gedacht von Gott. Seine Weitsicht übersteigt in der Tat all unser Denken. Der Prophet Jeremia hat dann später im Auftrag Gottes an das Volk in der Zwangsherrschaft in Babel sogar geschrieben, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären, mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Also der Urauftrag der Menschen gilt auch unter den schwierigsten Bedingungen weiter. Gott hat keinen Bevölkerungsbegrenzungsplan. Die von ihm geschaffene Erde mit ihren Ressourcen reicht zu allen Zeiten für alle Menschen. Er hat sich da nicht verrechnet. Er hat sich nicht verschätzt. Er hat uns beauftragt und bevollmächtigt, uns diese Welt untertan zu machen, über diese Welt zu herrschen, natürlich nicht ausbeuten, sondern verantwortlich bebauen und bewahren. Also die Sorge um die Überbevölkerung können wir getrost ad acta legen. Sie ist eine der vielen Märchen, die uns immer wieder aufgetischt werden. Gott schafft den Menschen und wir dürfen an dieser Fortsetzung der Schöpfungsgeschichte beteiligt sein. Und darum gilt dann auch, menschliches Leben ist immer Geschenk Gottes an uns. Es beginnt nicht erst mit der Geburt, wie wir unsere Lebensalter zählen. Schon vor der Geburt ist klar, deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. So steht es im Psalm 139. Und das macht Gott unter anderem auch in Berufungsgeschichten seiner Propheten klar, zum Beispiel bei Jesaja. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Oder in Jeremia 1,5, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Und die Schwangerschaftsgeschichten von Maria, der Mutter Jesu, und von Elisabeth, der Mutter von Johannes dem Täufer, machen das ja auch sehr klar. Gottes Berufungen beginnen nicht erst mit der Geburt. Seine Geschichte mit den Menschen beginnen mit uns schon vor der Zeugung. Seine Absichten umfassen auch das ungeborene Kind. Aber auch wenn wir beauftragt sind und dazu befähigt, Kinder zu zeugen und zu gebären, wir können es nicht machen. Es bleibt dabei, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. So in Psalm 127. Es ist eigentlich komisch, dass gerade bei diesem Geschenk bei uns oft so Überforderungssorgen hochkommen. Es könnten zu viele werden. Wer lehnt sonst eigentlich kostbare Geschenke ab? Und ich sage das selbstkritisch in meine Generation hinein. Wir haben eine Geburtenplanungs- und Familienplanungsmentalität entworfen und gestaltet, die ja im Grunde nicht mehr als eine Geburtenverhinderungsplanung war. Anstatt grundsätzlich und frohgemut Kinder als Chance, als Auftrag, als Geschenk anzunehmen, die uns von Gott gegeben werden. Und darum erlaube ich mir die Zuspitzung, wer die Gabe der sexuellen Gemeinschaft zwischen Mann und Frau ausleben und genießen will, dabei aber grundsätzlich die mögliche Frucht dieser Gemeinschaft, nämlich Kinder, neue Menschen, verhindern will, der gleicht einem Menschen, der gerne Bäume wegen ihrer schönen Blüme pflanzt, aber deren Früchte gar nicht ernten will. Ein zweites. Das biblische Menschenbild liegt unserer Verfassung zugrunde. Das im Vorwort unseres Grundgesetzes der deutschen Verfassung bewusst auf die Verantwortung vor Gott Bezug genommen wird, zeigt an, dass die menschliche Gemeinschaft von Voraussetzungen lebt, die sie sich selbst nicht geben kann. Der Gottesbezug ist in erster Linie das Ergebnis der wohl schlimmsten Epoche der deutschen Geschichte mit seinen Menschenvernichtungsmaschinerie, die Nicht-Arier, Juden und Menschen mit Behinderungen ausradieren wollte, verbunden mit diesem Hochmut der Deutschen, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, mit seinem Herrschaftsanspruch einer überlegenen Rasse und Klasse. Und das sollte sich nie mehr wiederholen. Und darum haben unsere Verfassungsväter und Mütter gerade nach der Katastrophe des Dritten Reiches das so bewusst, so einzigartig und dann an Beginn des Grundgesetzes an die Spitze aller Rechtsgrundsätze gesetzt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist eine geradezu klassische Formulierung, an der man sich wirklich erfreuen kann. Mit Grundrechten ist es übrigens so ähnlich, wie der Reformator Martin Luther über die Apokryphen gesagt hat. Sie sind der Heiligen Schrift nicht gleich zu achten, aber trotzdem wert zu lesen. Die Würde des Menschen ist die Perle des Rechtsstaats, der Angelpunkt für eine humane rechtsstaatliche Gemeinschaft. Denn das Ja zur Würde jedes Menschen ist zugleich ein Ausschlusskriterium für andere Maßstäbe. Damit ist auch ein klares Nein der Herrschaft von Menschen über Menschen verbunden, die anderen die Würde rauben könnte und dürfte. Und das ist eben auch das Ergebnis der biblischen Sicht auf die Menschen. Die Menschen haben die Würde, weil sie zum Bilde Gottes geschaffen sind. Die muss ihnen kein Mensch geben, gewähren oder zusprechen. Darum heißt in Artikel 1 des Grundgesetzes nach dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, auch sehr bewusst, sie zu achten und zu schützen. ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Die Aufgabe der Gesellschaft ist nur, diese vorgegebene Würde zu achten und zu schützen. Sie gilt allen gleichermaßen. Alle Menschen ohne Ausnahme sind Würdenträger. Und sie darf darum auch nicht begrenzt werden, weder am Anfang noch am Ende des menschlichen Lebens, weil jeder Mensch Würdenträger Gottes ist, sind auch Menschen mit Behinderungen und Menschen ohne Behinderungen gleichwertig. Gott ist und bleibt der Herr des Lebens vom Anfang bis zum Ende. Und damit verbieten sich alle Urteile über sogenanntes lebenswertes Leben oder nicht mehr lebenswertes Leben. Übrigens ist es auch sehr entlastend, wenn wir nicht darüber urteilen müssen und entsprechend handeln. Auch die übermäßige Sorge, jemand könnte am Ende des Lebens vergessen werden, ist völlig unnütz. Es ist noch keiner übrig geblieben und nicht abgeholt worden. Alles zu seiner Zeit. Jeder kommt dran. Natürlich stellt sich die Frage, ist es eigentlich in Ordnung, dass wir als Christen einfach unsere biblischen Grundüberzeugungen zum Maßstab des Miteinanders in der Gesellschaft machen wollen? Es gibt so einen falsch demütigen Rückzug aus dem öffentlichen Leben, wenn man sagt, wir können doch nicht anderen einfach so unsere christlichen Überzeugungen überstülpen. Was uns Gottes Wort sagt, ist für uns relevant. Aber das darf ich doch nicht anderen sozusagen verpflichtend machen. Ich möchte gegenhalten, nein, lasst uns in froher Überzeugung sagen, christliche ethische Positionen sind nicht nur für Christen gut, sondern für alle Menschen. Ich hätte Lust, eigentlich zu einem internationalen Wettbewerb einzuladen über Werte, ob denn jemand bessere Werte hat für das Miteinander als wir Christen. Gottes Gebote sind die besten Lebensanleitungen. Und es ist auch nicht verwunderlich, denn Gott, der das Leben geschenkt hat, der weiß natürlich auch am besten, wie es funktioniert. Der Theologe Schleiermacher, dem ich sonst in seinen Ansichten meist nicht folge, hat das so ausgedrückt: Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Vielleicht darf man so übersetzen: Menschlichkeit ohne Gottesbezug führt zur Unmenschlichkeit. Wer die Verantwortung vor Gott leugnet, wird am Ende auch die Menschenrechte relativieren, weil einfach die Verankerung fehlt, weil die Maßstäbe verschiebbar sind. Denn aus der Würde des Menschen folgen dann die so oft beschriebenen und zu Recht auch begeisternden Grundrechte, die in unserem Grundgesetz dargelegt sind. Etwa jeder Mensch hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und daraus folgen dann auch die Gleichberechtigung, die Glaubensfreiheit, die Meinungsfreiheit, der bewusste Schutz von Ehe und Familie als tragende Säule der Gesellschaft, das natürliche Recht der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder und so weiter. Die Menschenwürde wird in unserem Rechtsstaat also geachtet und geschützt. Geachtet zum Beispiel dadurch, dass jedem Menschen eine Grundversorgung gewährleistet wird, selbst dann, wenn er sein Elend durch eigenes Verschulden herbeigeführt hat. Jedem wird ein menschenwürdiges Leben ermöglicht bis hin zum Strafgefangenen. Dazu hat sich unser Staat verpflichtet. Und das ist gut so. Bei uns muss keiner verhungern oder erfrieren oder in seiner Krankheit ohne ärztliche Hilfe bleiben. Das ist der Achtungsauftrag. Der ist natürlich nicht leicht immer zu erfüllen. Im Regelfall kann die Hilfe natürlich auch einem Hilfsbedürftigen gegenüber nicht aufgezwungen werden. Und die Menschenwürde wird geschützt durch das Strafgesetzbuch, das Dritten unter Androhung von Strafen verbietet, anderen Menschen die Würde zu nehmen. Durch Verleumdung, durch üble Nachrede, durch Körperverletzung oder gar durch Mord oder Totschlag. Nicht nur die Menschenwürde selbst, sondern auch die grundlegenden Rechtsvorstellungen für unser Miteinander gründen in Gottes Wort, in den 10 Geboten, den biblisch berichteten Normen Gottes für ein achtsames Miteinander in der Gesellschaft. Natürlich verhindert eine Strafvorschrift nicht grundsätzlich die Straftaten, aber sie gibt Normen vor, Regeln, nach denen man sich zu richten hat. Sanktionen können natürlich nicht jedes Unrecht verhindern, aber sie dämmen es ein. Normen, die nicht mit Sanktionen bei Nichterhaltung hinterlegt sind, erreichen üblicherweise nicht annähernd dieselbe Wirksamkeit. Drittens, Menschenwürde, auch bei künstlich erzeugten Menschen, also für Adam und Eva und ihre folgenden Generationen bis ins 19. Jahrhundert hinein, gab es keine andere Denkmöglichkeit, als Vater und Mutter durch natürliche Geschlechtsgemeinschaft zu werden. Klar, Stiefelternschaften, Adoptionen, Übernahme sozialer Verantwortung für Menschen, die man nicht selbst gezeugt oder geboren hat, waren schon immer an der Tagesordnung, weil das Leben solche Herausforderungen schafft und kennt. Aber der medizinisch-technische Fortschritt hat uns in den beiden letzten Jahrhunderten neue Möglichkeiten eröffnet. Nachdem zunächst künstliche Befruchtungen bei Tieren entwickelt wurden und auch gelungen sind, hat der französische Mediziner Guérin einem Ehepaar erstmals 1838 durch künstliche Befruchtung eine Schwangerschaft ermöglicht. Das erste so gezeugte Kind wurde am 1. März 1839 geboren. Solches dann danach auch so vereinzelt geschehen, da und dort. Im größeren Maß wurde das dann 100 Jahre später betrieben. Zunächst mit einer ersten sogenannten Fruchtbarkeitsklinik in London. Weil Samenspenden damals noch sehr ungewöhnlich waren und nicht allgemein akzeptiert, war so, dass der Leiter dieser Einrichtung, Berthold Wiesner, oft seinen eigenen Samen bereitgestellt hat. Er sei deshalb leiblicher Vater von über 600 Kindern geworden, wird einigermaßen zuverlässig berichtet. Damals ging es natürlich immer um Samenspenden und um die Insemination, also die künstliche Einbringung der Samen in die Gebärmutter. Aber die Entwicklungen gingen weiter. Inzwischen sind auch Eizellspenden möglich und die auch dadurch mögliche Befruchtung außerhalb des Körpers der Frau, also im sogenannten Reagenzglas. 1978 kam Louis Braun, das erst im Reagenzglas gezeugte Retortenbaby, zur Welt. Sagt die Bibel eigentlich dazu auch etwas? Die inzwischen vielen unterschiedlichen Varianten künstlicher Befruchtungen sind in der Tat eine neue Herausforderung, die in biblischen Zeiten nicht denkmöglich erscheinen. Aber die Fragen stellen sich ja immer wieder neu. Darf man eigentlich alles, was man kann? Darf man künstliche Befruchtung erlauben? Und wenn ja, wer darf Samenspender? Für wen sein? Und wie sieht es mit Eizellspenden aus? Ist dafür eine Ehe vonnöten oder wird das jedermann offenstehen? Ab wann greift der Lebensschutz für Samen und Eizelle? Und was geschieht mit überzählig hergestellten Embryonen, die eigentlich lebensfähig sind, aber für die es dann keine Brutstätte gibt? Darf man Embryonen außerhalb des Mutterleibs untersuchen und dann je nach Diagnose einsetzen in die Gebärmutter oder eben verwerfen, also buchstäblich wegwerfen? In einer Sternstunde des Deutschen Bundestags wurde Ende 1990 das Embryonenschutzgesetz beschlossen. Auch wenn ja bei allen Gesetzesvorhaben immer auch vielleicht Wünsche offen bleiben, damals war es doch gelungen, viele klare Formulierungen zu schaffen und restriktive Vorgaben zu machen. Nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, so wurde festgelegt, greift selbstverständlich der unumschränkte Lebensschutz. Das Gesetz stellte klar, dass auch im Falle der künstlichen Befruchtung kein anderes Ziel akzeptiert werden kann, als dass sich ein Embryo als Kind entwickelt, das dann ausgetragen und geboren wird. Deshalb dürfen auch nur so viele Eizellen befruchtet werden, wie danach in die Gebärmutter zur Fortführung der Schwangerschaft eingepflanzt werden. Also aber höchstens 3. Und die Veränderungen bei Erbinformationen durch Eindringen in die Keimbahn sind ebenso verboten wie die Herstellung von Duplikaten, also das sogenannte Klonen, und die Vermischung mit anderen Lebewesen. Inzwischen sind einige große Löcher in den Embryonenschutz gerissen worden, zum Beispiel mit dem sogenannten Stammzellgesetz, also der möglichen Einfuhr von Stammzellen aus anderen Ländern zu Forschungszwecken, deren Herstellung hierzulande zu Recht verboten ist. Und der sogenannten Präimplantationsdiagnostik mit der Möglichkeit der Verwerfung von möglicherweise geschädigten Embryonen, also noch nicht in eine Gebärmutter eingepflanzten Kindern. Während das grundsätzlich früher verboten war, gibt es jetzt leider zahlreiche Ausnahmen bei drohenden Behinderungen. Aber so ist das mit Löchern. Die haben immer die Eigenschaft, sich auszudehnen. Wo erst einmal Risse sind, werden sie größer. Mit einem Fortpflanzungsgesetz plant die derzeitige Bundesregierung endgültig auch hier den Paradigmenwechsel. Nicht mehr der Schutz jeden menschlichen Lebens und seine beste Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten soll im Vordergrund stehen, sondern das vermeintliche Recht auf ein Kind und dann natürlich auf ein sogenanntes gesundes Kind. Künstliche Befruchtungen sollen nicht mehr beschränkt werden auf die Arbeit mit Samenspenden, sondern es sollen auch die bisher verbotenen Eizellspenden möglich werden, mit der Folge der Mietmutterschaft. Ich nenne das Mietmutterschaft, dem Mediziner Paul Cullen folgend so, weil das übliche Wort Leihmutterschaft signalisiert, dass es dabei um ein freundliches Ausleihen gehe. Es geht aber um die Zulassung knallharter Geschäftspraktiken. Hier werden Frauen zu Gebärmaschinen, die sich dafür bezahlen lassen und im Gegenzug vielem zustimmen müssen, zum Beispiel einer besonderen Ernährung, Verzicht auf gesundheitlich Belastbares, aber schlimmer auch die Zustimmung zur Abtreibung bei vermeintlich schlechten Prognosen während der Schwangerschaft. Und kein Beziehungsaufbau zum Kind nach der Geburt, zum Beispiel durch Stillen. Und damit also die Aufgabe der wirklichen Mutterschaft. Und gedacht ist auch daran, dass im Falle von auch künstlich oder mit Hilfe von Mietmüttern gezeugten Kindern diese dann eben auch zwei Frauen oder zwei Männer als Eltern haben könnten. Und es wird auch schon über die Mehrelternschaft nachgedacht. Also drei oder vier Eltern sind dann möglich. Also natürlich dürfen wir auch die medizinischen Erkenntnisse nutzen zur Heilung, Verbesserung der Situation. Aber ein Aussortieren nach pränataler, also vorgeburtlicher, oder Präimplantationsdiagnostik, also vor der Implantierung in die Gebärmutter, widerspricht eklatant der Menschenwürde. Der Mensch ist nicht ein sich aus der Tierwelt heraus entwickeltes Lebewesen, sondern eigenständige Schöpfung. Der Mensch bedarf keiner menschlichen Veredelungen durch Genmanipulationen. Und darum verbieten sich auch Menschenversuche jeder Art oder gar einen neuen Qualitätsmenschen zu kreieren. Ich nenne so als Stichworte Chimären oder Transhumanismus. Das alles wäre ein biomedizinischer Turmbau zu Babel, wo wir auf Gottes Höhe kommen wollen und seine Schöpfung noch meinen, besser machen zu können und zu müssen. Freilich ist auch wichtig und klar, selbst wenn Menschen auf Arten gezeugt und gebildet wurden, die abzulehnen sind. Die Ablehnung darf sich nicht gegen die geborenen Menschen richten. Es darf nicht zu ihrem Problem werden. Jeder Mensch hat auch unabhängig von seinem Werdegang volle Menschenwürde. Das vierte, die Menschenwürde ist am meisten gefährdet im Mutterleib. Durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, durch die Befruchtung entsteht ein neues, einzigartiges, einmaliges menschliches Leben. Es entwickelt sich von diesem Zeitpunkt an nicht etwa zum Menschen, sondern als Mensch. Es gibt naturwissenschaftlich keinen sinnvoll anzusetzen späteren Zeitpunkt, um dann jetzt von menschlicher Würde zu sprechen, von dem an es gerechtfertigt wäre, dann ein Recht auf Leben zuzugestehen. Schon bei der künstlichen Befruchtung gelten zu Recht die klaren Schutzvorschriften für jede befruchtete Eizelle. Ich bin eigentlich sehr dankbar, dass diese neuen medizinischen Möglichkeiten dazu uns gezwungen haben, dies festzustellen und festzusetzen, weil wir dadurch eine sogenannte Legaldefinition für den Beginn des menschlichen Lebens haben. Denn bei der natürlich zustande kommenden Schwangerschaft bedeutet das natürlich auch, dass dieser Rechtsschutz selbst dann schon einziehen muss, wenn die Frau vielleicht noch gar nichts von der Schwangerschaft bemerkt hat. Und konsequenterweise auch schon bevor die Einnistung in die Gebärmutter stattgefunden hat, wie bei der künstlichen Befruchtung. In der Öffentlichkeit redet man ja gerne von Föten oder vom Embryo. Das sind zwar naturwissenschaftlich richtige Begriffe, aber ich benutze sie dennoch ungern, weil sie leider auch besser zur Verschleierung geeignet sind, als wenn man gleich eben von noch nicht geborenen Kindern reden würde. Denn spätestens dann, wenn man einmal eine Geburt durchlebt hat, Bei uns Männern ist das nicht möglich, das können nur die Frauen. Oder sie wenigstens miterlebt hat, das können Männer auch. Und ich kann nur allen Vätern sehr dringend empfehlen, da dabei zu sein, damit sie so ein Stück an Lebensweisheit zunehmen. Also wer das mal erlebt hat, für den ist doch klar, dass man nicht dadurch Mensch wird, dass man den Geburtskanal durchlaufen hat. Nein, der Mensch, der das Licht der Welt erblickt hat, wie man früher die Geburt auch beschrieb, der war natürlich schon vorher da, selbstverständlich, ganz fertig. Jetzt wird er nur abgenabelt, von der unmittelbaren Versorgung durch die Mutter getrennt und erlebt seinen größten Schritt zur Selbstständigkeit. Klar, er bleibt noch lange Zeit abhängig von Dritten, die ihn versorgen, im allerbesten Fall weiterhin von der Mutter, mit der er ja schon so etwa 40 Wochen eine intensive Gemeinschaft erlebte, eine so intensive Gemeinschaft, wie man nie mehr danach und wie nie in anderen Zusammenhängen überhaupt möglich ist. Darum ist auch eine Mutter nie vollständig, vollumfänglich, vollwertig ersetzbar. Und es ist wirklich die Tragik unserer Zeit, dass diese 40 Wochen bestbehüteter Zeit, der Ruhe und Stille des Heranreifens und Wachstumsprozesses inzwischen zu der gefährlichsten Zeit für das Leben eines Menschen geworden ist. Dabei rede ich nicht von der Gefahr, dass die Entwicklung auf natürlichem Weg abgebrochen wird durch eine sogenannte Fehlgeburt. Aber wir blicken auf die Menschen, deren Geburtsvorgang insofern abgebrochen wird, dass sie daran gehindert werden, geboren zu werden während der Schwangerschaft. Die Weltgesundheitsorganisation, die sogenannte WHO, beziffert deren Zahl auf jährlich 73 Millionen. 73 Millionen bewusst gewollte, durch aktives Handeln herbeigeführte Schwangerschaftsabbrüche. Aber da wird ja eigentlich nicht nur was abgebrochen, da stirbt regelmäßig ein Mensch, das ungeborene Kind. Würden die Regierungen, würden die Menschen, die WHO das wirklich ernst nehmen, was wissenschaftlich eindeutig ist, dass es hier bereits um ein menschliches Leben geht, dann müssten diese vorgeburtlichen Tötungen von Menschen auch in der Todesstatistik erscheinen. Tun sie natürlich freilich bewusst nicht. Weder logisch noch hilfreich, denn ist natürlich klar, man braucht eigentlich für solche Zahlen auch immer eine gewisse Einordnung. Darum ist gut, sich mal bewusst zu machen, dass weltweit jährlich zwischen 56 und 67 Millionen Menschen sterben, also so gerundet etwa 60 Millionen nach der Geburt, in den vielleicht so durchschnittlich 73 erlebten Lebensjahren. Und 73 Millionen vor der Geburt, das sind täglich 200.000. Kindestötungen im Mutterleib ist die häufigste Todesursache und zudem auch die am leichtesten vermeidbare Todesursache. Das Lebensjahr, in dem die meisten Menschen sterben, ist sozusagen das Jahr Null. Mehr als in jedem anderen Lebensjahr. Alle Möglichkeiten und tatsächlichen Todesursachen dieser Welt zusammengenommen erreichen also nicht die Zahl der Todesfälle durch Abtreibungen. Wenn man sich das vor Augen stellt, dann ist es doch zwingend wahrzunehmen, dass Abtreibungen die schlimmste Menschenrechtsverletzung sind, die weltweit tagtäglich fortwährend geschieht. Das Leben ist in den ersten Tagen und Wochen mehr bedroht als in allen anderen Lebensumständen und kommenden Katastrophen danach. Und dabei sollte doch eigentlich ein Blick auf persönliche Freiheitsrechte sonnenklar sein. Also selbst wenn man den Gottesbezug ablehnen würde und nur innerweltliche Maßstäbe gelten lassen will, sollte man sich logischerweise doch darauf einigen können, dass die persönliche Freiheit immer dort enden muss, wo das Freiheitsrecht anderer eingeschränkt oder gar verhindert wird. So steht es ja dann auch zur Klarstellung, auch in Artikel 2 Absatz 1 vom Grundgesetz, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt. Und wo kann man dies eigentlich besser darlegen als am Schwangerschaftskonfliktfall? Ja, natürlich, eine Schwangerschaft verändert ein Leben, total. Und natürlich erst recht danach, wenn das Kind geboren wird, und mindestens für einen ganz großen Zeitabschnitt auch zum Mittelpunkt des familiären Lebens wird. Und natürlich hat jede Frau die absolute Freiheit, Nein zu einer Schwangerschaft zu sagen. Sie muss sich ja einfach nicht auf die geschlechtliche Gemeinschaft mit einem Mann einlassen. Ich denke, man darf ihr zumuten, ihr Selbstbestimmungsrecht rechtzeitig, vorausschauend auszuüben. Eine Schwangerschaft ist eben nicht nur eine Frage der persönlichen Lebensgestaltung. Durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ist neues menschliches Leben entstanden und darum muss der freiheitlichen Selbstbestimmung der Schwangeren die freiheitliche Selbstbestimmung des ungeborenen Kindes gegenüberstehen. Eine humane Gesellschaft zeigt sich doch gerade auch darin, dass sie nicht einfach die Stärkeren gegen die Schwächeren durchsetzen dürfen, sondern dass die Gesellschaft, der Rechtsstaat, für den Schwächeren und das Recht einzutreten hat. In früheren Zeiten war das übrigens offenbar sehr viel klarer als heute. Im preußischen Landrecht von 1794 standen die wunderbaren Sätze in § 10 und 11, ich zitiere, die allgemeinen Rechte der Menschheit gebühren auch den noch ungeborenen Kindern, schon von der Zeit ihrer Empfängnis. Wer für schon geborene Kinder zu sorgen schuldig ist, der hat gleiche Pflichten in Ansehung der noch im Mutterleibe Befindlichen. Ich finde schon erstaunlich, dass man in einer Zeit vor der Entdeckung des Ultraschalls und vieler Erkenntnisse der vorgeburtlichen Entwicklungen 1794, also schon vor fast 230 Jahren, schon klare Positionen vertreten hat. Und ich wäre wirklich dankbar, wenn wir in unserem Bildungsstandard wenigstens wieder dorthin kämen, wo die damals schon waren. Fünftens, Menschenwürde. Was gilt denn 2023? Zu Beginn des Jahres hat die Bundesfamilienministerin Paus ihre Vorstellungen zum künftigen Rechtskonstrukt dargelegt. Es gehe bei der Frage der Abtreibung um das Menschenrecht auf reproduktive Selbstbestimmung und um das Recht von Frauen, über ihren Körper zu entscheiden. Grundpfeiler des Menschenrechts auf reproduktive Selbstbestimmung seien neben dem Zugang zu sicheren und erschwinglichen Verhütungsmitteln auch die Gewährleistung von Schwangerschaftsabbrüchen. Jahrzehntelange fehlende Informationen, ein Trommelfeuer von Abtreibungsbefürwortern, die auch viel Resonanzraum in den großen Medien erhalten. Die haben in der Öffentlichkeit zur Auffassung geführt, es gäbe sowas wie ein Recht auf Abtreibung. Davon reden nun offenbar auch inzwischen Regierungsmitglieder, auch wenn es normalerweise national und international mit dem auch von Frau Paus benutzten Begriff der reproduktiven Selbstbestimmung mehr verunklart als klar ausgesprochen wird. Also immerhin, sie zeigt das jetzt auf, dass zu diesem Begriff die Abtreibung selbstverständlich dazu gehört. Aber diese Rechte gibt es einfach nicht. Und darum will ich schon gerne auf die geltenden Rechtsregelungen in Deutschland hinweisen. Die strafrechtlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit dem sogenannten Schwangerschaftsabbruch sind im 16. Abschnitt des Strafgesetzbuches unter der Hauptüberschrift Straftaten gegen das Leben eingeordnet, zusammen mit Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, Völkermord und fahrlässiger Tötung. In § 218 folgende, da ist der Schwangerschaftsabbruch also als eine Straftat gegen das Leben eingestuft. Er wird nur weniger stark bestraft als andere Tötungsdelikte. Also so wird zunächst bestimmt, dass ein Abbruch vor Einnistung des befruchteten Eies in die Gebärmutter nicht als Straftat gelte. Hat natürlich große Bedeutung heute im Hinblick auf die Einnahme der sogenannten Pille danach, die man jetzt so gern als Notfallversorgung bezeichnet. Aber auch auf manche sogenannte Verhütungsmethoden, wie die Spirale, die nicht die Befruchtung, wohl aber die Einnistung verhindern. Und damit wir uns das nochmal bewusst machen, außerhalb des Mutterleibes ist es verboten. Hier aber wird schon festgelegt, ohne Rechtsbegründung, willkürlich, dass es keine Straftat sei. Und dann wird bestimmt, dass der Tatbestand nicht verwirklicht sei, wenn der Tat in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft eine Beratung bei einer anerkannten Beratungsstelle vorausging. Sogenannte Beratungsregelung, die man sich bewusst machen muss. Also man hat ungewollt ein menschliches, Menschenleben, neues Menschenleben gezeugt. Und nun geht man nach diesem Fehltritt zu einer anerkannten Beratungsstelle. Würde man dies nicht tun, sondern dem ungeborenen Kind auf die Schnelle selbst das Leben nehmen, dann würde man eine Straftat begehen. Wenn ich nach der Beratung, ganz egal wie die ausfällt, das Gleiche tue, dann gilt der Tatbestand als nicht verwirklicht, also keine Straftat, keine Bestrafung. Also man muss sich das nur einen Augenblick mal für andere Rechtsbereiche vorstellen. Als Autofahrer würde ich gerne einmal im Jahr zu einer Verkehrsberatung gehen und dürfte anschließend fahren, wie ich will. Oder im Bereich der Erstellung von Bauten, im Umweltschutz, bei der Steuererklärung, beim Diebstahl. Wir würden dies zu Recht als baren Unsinn empfinden, wenn eine rechtswidrige Tat aufgrund einer vorausgehenden Beratung nicht mehr strafbewehrt wäre. Aber wenn es ums Leben des Menschen geht, geschieht das. Und übrigens kann die Beratung inzwischen auch nur übers Telefon oder per Mail gehen. Man muss kein Gespräch mehr unter vier Augen und zwei Ohren oder vier Ohren führen. Zwei Ohren reichen, dass dann noch nicht mal die Identität zwischen Beratender und Abtreibungswilliger festgestellt werden kann. Offenbar regt das alles die Menschen nicht mehr auf. Also wir lehnen ja selbstverständlich die Geldwäsche ab. Aber wir haben uns hier an eine Rechtswäschepraxis gewöhnt, die leider auch kirchliche Beratungsstellen mitmachen. In der katholischen Kirche nur solche in freier Trägerschaft. Das haben die extra dann Donum Vitae gegründet, um neben den katholischen kirchlichen Beratungsstellen sich auch katholischerseits in diesem Verfahren zu beteiligen. Und dann ist bestimmt, dass eine solche Tötung eines ungeborenen Kindes auch nicht rechtswidrig ist, wenn es, ich zitiere, nach Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt sei, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden und die Gefahr nicht auf eine andere, für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann. Zu dieser Bestimmung wird dann schließlich auch die sogenannte kriminologische Indikation gezählt, also im Volksmund eine Abtreibung nach einer Vergewaltigung. Also damit ist auch klar, es ist völlig unstrittig, dass bei einer eng gefassten medizinischen Indikation keine Strafe erfolgen kann, wenn also echte Lebensgefahr für die Mutter bestünde, wenn die Schwangerschaft fortgesetzt und das Kind geboren würde. Das ist sozusagen eine Notwehrsituation, wenn es darum geht, er oder ich. Aber die Bestimmungen sind jetzt so weit ausgedehnt, dass man einfach fast alle möglichen Beschwernisse heutiger oder künftiger Zeiten hineinnehmen kann, zumal dann in der Praxis gar nicht mehr ernsthaft erwogen wird und vor allem auch gar nicht überprüft wird, ob die Gefahr nicht auf eine andere, für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann. Und darum ist der Schwangerschaftsabbruch nach Paragraphen 218 folgende zwar formaljuristisch mit Beschränkungen belegt, aber faktisch haben wir eine fast völlige Freigabe der Abtreibung. Wer abtreiben will, der kann und darf. Am 24. Juni des Jahres 2022 hat der Deutsche Bundestag das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Es wurde auch in den Medien und weit hinein in kirchliche Gremien weitgehend begrüßt. Also soll auch für Abtreibungen geworben werden können. Vielleicht so, wie wir es ja jetzt schon in aller Öffentlichkeit im Hinblick auf irgendwelche Datings oder für die Kondomwerbung und so weiter finden. Also ich werde manchmal ein bisschen sarkastisch, wenn ich mir das anschaue und sage mal, vielleicht bekommen wir dann künftig ganz nett verpackt, so kurz vor der Tagesschau, statt der Werbung für neue Verdauungspillen eben mal Werbung für die Pille danach oder wie immer man es dann das nennt. Vielleicht sagt man dann, Ihnen ist am Morgen nach der tollen Nacht schlecht, oh, kein Problem, ich habe da was. Nein, ich will jetzt natürlich nicht die Werbesprüche für das Bundesinstitut entwickeln oder gar für die Pharmaindustrie, aber das wird alles jetzt möglich sein, nachdem dieses Werbeverbot gefallen ist. Und das war natürlich jetzt nicht überraschend, sondern das stand schon im Koalitionsvertrag, da heißt es unter der Überschrift reproduktive Selbstbestimmung, wir stellen Versorgungssicherheit her. Es könnte ja heißen, dass man sicherstellt, dass jede Schwangere eine gute Begleitung erfährt, also eine Hebamme zur Verfügung gestellt bekommt und nicht schon bei der Suche nach einer Hebamme in Panik gerät, weil es schlicht zu wenige gibt. Aber das scheint leider gar nicht gemeint, denn im nächsten Satz heißt es, Schwangerschaftsabbrüche sollen Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung sein. Die Möglichkeit zu kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen gehören zu einer verlässlichen Gesundheitsversorgung, so im Koalitionsvertrag. Und er hat festgelegt, Schwangerschaftskonflikte gehören nicht ins Strafgesetzbuch. Und hier muss man dann schon auch den Kontext des Koalitionsvertrages noch bedenken. Während der Kinderschutz aus dem Strafrecht raus soll, weil das angeblich nicht tauglich ist, heißt es dort auch, ich zitiere, wir überführen Teile des Tierschutzrechts in das Strafrecht und erhöhen das maximale Strafmaß. Und noch ein sechster Punkt. Menschenwürde am Lebensende. Schon vor 45 Jahren haben wir in der sogenannten Lebensrechtsbewegung prognostiziert, dass die Zukunft zeigen wird. So wie wir mit den Menschen am Anfang des Lebens umgehen, werden wir dann auch mit den Menschen am Ende des Lebens umgehen. Es wurde uns nicht abgenommen. Hätte es den Begriff der Verschwörungstheorie schon damals gegeben, dann hätte man ihn gewiss darauf angewandt. Also bei aller unterschiedlichen Sichtweise, die wahrscheinlich unter uns und bei all den Hörern und Sehern unterschiedlich ist im Blick auf die Maßnahmen in der sogenannten Corona-Pandemie. Heute stimmen ja erfreulicherweise doch viele zu, dass der Umgang mit alten, Pflegebedürftigen und Sterbenden falsch war. Und da und dort leider auch noch immer ist, Sterbende ohne Begleitung sterben zu lassen. Angehörigen den Zutritt zu sterbenden Eltern zu verwehren, das würdige Abschiednehmen zu nehmen, Demente von sozialen Kontakten zu isolieren und man könnte noch vieles anfügen. Das geht überhaupt nicht. Die Sorge um die Hygiene und die Gesundheit darf uns doch nicht an einem würdigen Umgang mit Menschen hindern. Wir haben ja in dieser Pandemiezeit, ich jedenfalls, einen neuen Begriff verinnerlicht, den ich bisher gar nicht kannte, den der sogenannten vulnerablen Gruppen, also der gefährdeten Menschen. Ich habe mich immer besonders darüber gewundert, dass man betonen musste, dass alte, pflegebedürftige, Vorerkrankte besonders gefährdet wären. Naja, klar, werden sonst. Das gilt doch immer und für alle Fälle, auch für den Treppensturz. Das ist für einen 80-Jährigen vermutlich auch gefährlicher wie für einen 20-Jährigen. Und ich denke an jene Frau, die selbst in den 80er Jahren, die meinte, sterben muss ich doch sowieso, aber ich will doch wenigstens vorher noch leben. Darum lass mich doch nicht an Einsamkeit sterben. Ich sagte vorhin schon, dass wir keine Sorge haben müssen, dass jemand übrig bleibt. Nein, wir müssen das Leben nicht künstlich verlängern. Man darf auch alte Menschen sterben lassen, wenn es denn zum Sterben geht. Aber wir sollten nicht vorschnell zu diesem Argument greifen, wenn wir das Leid und Elend nicht ansehen können. Mir war es eingangs so wichtig, die grundsätzliche Frage der Menschenwürde zu klären, damit auch für Alte und Kranke klar ist. Die Menschenwürde beginnt nicht mit unserer Selbstbestimmung. Und sie endet nicht mit unserer Selbstbestimmung. So wie es am Anfang des Lebens doch selbstverständlich ist, dass wir eine Rundumpflege und Fürsorge brauchen, so nimmt uns auch am Ende eine Rundumpflege und Versorgung nicht die Menschenwürde. Es gehört auch zur Würde des Menschen, sich helfen zu lassen, versorgt zu werden, Unterstützung anzunehmen. Und darum geht es nie darum, Menschen zum Sterben zu helfen, sondern im Sterben beizustehen. Ich will das noch an der regelungsbedürftigen Frage nach der Beihilfe zum Suizid verdeutlichen. Nach langer Diskussion hatte der Bundestag 2015 die bisher nicht geregelte Beihilfe zur Selbsttötung verboten, soweit sie geschäftsmäßig ausgeübt wird. Also gemeint war, nicht nur einmalig, sondern wiederholt. Die Beihilfe für nahe Angehörige war nicht verboten worden. Das Bundesverfassungsgericht hat dann 2020 diese Bestimmung als verfassungswidrig festgestellt und aufgehoben. Sie hat in ihrem Urteil die Selbstbestimmung über alles gestellt und ist aus meiner Sicht einfach oberflächlich argumentiert. Es gibt kein Recht auf selbstbestimmte Sterben, genauso wenig wie es ein Recht auf selbstbestimmte Geburt gibt. Wir haben uns das Leben nicht selbst gegeben, also haben wir auch kein Recht, es uns selbst zu nehmen. Gott ist der Herr des Lebens. Er bestimmt Anfang und Ende. Also die Selbsttötung ist ja nur deshalb keine Straftat, weil, wenn sie gelingt, dann kein Straftäter mehr geahndet werden kann. Und wenn sie nicht gelingt, dann bisher Konsens bestand, dass dies kein Fall für die Justiz ist, sondern für den Arzt, den Therapeuten, den Seelsorger. Und dabei ist ja wichtig, dass wir auch von den Größenverhältnissen her mal denken. Die Statistiker gehen von mindestens 100.000 Selbsttötungsversuchen in Deutschland aus. Vollendet werden etwa 10.000. Die meisten der 90.000 Menschen leben nach ihrem Versuch über viele Jahre weiter. Denn es gäbe natürlich ansonsten Gründe, die Selbsttötung als Straftat anzusehen, weil sie sehr regelmäßig sehr viele Verletzte im Umfeld hinterlässt. Diese Verletzungen sind nonverbale psychische Körperverletzungen in erheblichem Maß. Das weiß doch jeder, in dessen Umfeld Selbsttötungen geschehen sind. Nun liegen ja schon einige Gesetzesentwürfe vor, die unterschiedliches intendieren, die absolute Freigabe, ein Recht auf Assistent bis zur Übernahme der Kosten, sozusagen die Todespille auf Rezept. Das wollen die einen, andere einen doch weniger, wieder eng formulierten Ausschluss der sogenannten geschäftsmäßigen Beihilfe und drittens, so auch im Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums, Regelungen mit einer Beratungsregelung. Man kann vereinfachend sagen, so wie wir das aus der Beratung der Paragraphen 218 folgende kennen. Natürlich versuchen alle Entwürfe irgendwie sicherzustellen, dass es am Ende eine freiwillige Entscheidung sei, sterben zu wollen. Es muss irgendwie sichergestellt werden, dass die Selbsttötungsabsicht wirklich ernst gemeint und freiwillig erfolgt ist. Früher war es so ein ungeschriebenes Sittengesetz: Wenn einer nicht mehr leben will, dann braucht er Hilfe. Die Beihilfe zur Selbsttötung, ich drücke das mal ein bisschen derb aus, also zum Beispiel der Kauf des Seils zum Aufhängen oder die Fahrt zur Autobahnbrücke, von der sich einer runterstürzen will, oder die Besorgung einer Schusswaffe. Es war klar, solches tut man nicht. Wenn aber jetzt umgekehrt die absolute Selbstbestimmung gilt und die Verweigerung der Hilfe als zu wenig Nächstenliebe angezeigt wird, und solche Töne gibt es ja bereits auch vom Präsident des Diakonischen Werkes der EKD und vom hannoverschen Landesbischof, dann wird jetzt eine solche Hilfs- und Beratungsregelung folgen. Und diese wird dann nach meiner Einschätzung mit Sicherheit, wie in anderen Fällen des Lebensschutzes, dazu führen, dass das Unrechtsbewusstsein noch weiter kippen wird, die Beihilfe und dann das Nachhelfen zunehmen wird, sowie das Töten auf Verlangen, das noch strafbar ist, ebenso. Denn die Abgrenzungen zwischen diesen Handlungen werden immer schwieriger werden. Danach wird der Druck logischerweise immer stärker auf alte, kranke, Behinderte, wie das ja jetzt schon im Bereich Behinderter, Ungeborener ist. Man rechnet von 95% Abtreibungen bei prognostizierter Behinderung. So wird das Töten auch am Ende des Lebens privatisiert, wie schon am Anfang. Keine Staatsanwaltschaft wird sich langfristig bei Todesfällen alter und kranker im privaten Umfeld, in persönlichen Betreuungsverhältnissen und als solche gelten dann auch bald die Verhältnisse in Alten- und Pflegeheimen, da mehr engagieren und genauer hinsehen. Das scheint sich übrigens schon lange auf die leisen Sohlen einzuschleichen. Man schaut nicht mehr zwingend genau hin und die Ausfüllung von Totenscheinen werden eher als belanglos angesehen. Darum bin ich der Meinung, wenn Beihilfe zur Selbsttötung verboten wird, und das ist jetzt leider zwingend nötig, weil es sich nicht mehr von selbst versteht und die sogenannten Selbsthilfeorganisationen auf dem Markt sind, die Menschen dabei assistieren wollen. Wenn Beihilfe zur Selbsttötung verboten wird, muss sie grundsätzlich und immer verboten sein. Nach meiner Einschätzung droht hier sonst ein weiterer Dammbruch, der noch viel gewaltigere und langfristigere Auswirkungen haben wird als am Anfang des Lebens. weil der Beschleunigung des Todes weniger Argumente entgegengesetzt werden können als am Anfang des Lebens. Außerdem werden wir hier die soziale Indikation bekommen. Auch wird der Pflegenotstand durch Kostendruck und fehlende Pflegekräfte ein Übriges dazu beitragen. Der Staat muss aus seiner Schutzpflicht für das Leben einer Beihilfe zur Tötung in jeder Form und unter allen Umständen entgegenwirken. Und wir als Christen müssen alles in unseren Möglichkeiten Stehende tun, damit Menschen nicht am Leben verzweifeln und verzagen, an dem Leben, das ihnen der lebendige Gott geschenkt hat und dann aus dem nur er sie zu seiner Zeit herausholen wird.